Hochverrat, seid ihr nicht ganz bei Sinnen, Arthas? Und mit diesen Worten herzlich willkommen im neuen Jahr zu einer weiteren Folge des Lorecast. Ja, lange habt ihr nichts mehr von uns gehört. Wer da jetzt genau die Schuld hat, wollen wir ganz einfach mal unter den Teppich fallen und einfach genau da weitermachen, wo wir uns das letzte Mal verabschiedet haben. Nämlich mit dem Streifzug von Arthas durch die Nordländer Lordaeans. Wo waren wir denn stehen geblieben, Sherry?
Oh, ich glaube, wir waren an der Stelle, wo er einen Verteidigungstrupp in Herdweiler trifft und von den Untoten überrannt wird. Von einer
Askeln für diejenigen, die den englischen Clan benutzen.
Ja, das sind Wortglaubereien. Wie ihr ja gehört habt, Sherry und Vermina haben das neue Jahr auch gut überstanden, beziehungsweise das alte Jahr, und sind gut ins neue Jahr reingekommen. Und genau an dieser Stelle wollen wir heute weitermachen.
Ja, hallo erstmal.
Hallo.
Ja, wie wir eben schon gesagt hatten, wir haben aufgehört in Haasglen, Herdweiler, wo Arthas eben unter Belagerung kommt von diversen untoten Außenposten und das
eine
eben
verteidigt. Eine schreckliche Entdeckung macht.
Ja, und eine schreckliche Entdeckung macht.
Was denn wir müssen Schein? Darauf zurück. Wir müssen auf das Ende der letzten Folge zurück. Wir hatten euch ja mit einem kleinen Cliffhanger zurückgelassen, denn Arthas macht eine ganz schreckliche Entdeckung. Und zwar vor seinen Augen werden seine eigenen Truppen zu Untoten, so rum was. Denn in dem Moment, wo sie dieses verdammte, verseuchte Brot essen, verwandeln sich die Kämpfer in, Untote aus den feindlichen Reihen. Und da geht ihm ein Lichtchen auf, Folge der Spur des Korns.
Ja, wie im Kertusat eben schon zuvor gesagt hatte, geh nach Stratholm, dort findest du Mal'Ganis und der wird dir alles erklären, weil er ist derjenige, der dahinter steckt. Und es wurde schon halt eben die ganze Zeit gerätselt, wie dieser komische Fluch der Untoten irgendwie zustande kommt. Dadurch wird der Arthas eben klar, durch verseuchtes Getreide hat eben der Kult der Verdammten die Einwohner, die armen Farmer und Arbeiter zu Untoten gemacht. Und nun, ist halt Arthas schockiert bis aufs Mark und kann eben gerade so die Stadt halten, während halt immer und immer mehr Untote kommen. Doch glücklicherweise kommt ihm dann jemand zu Hilfe.
Ja, nämlich sein alter Herr und Meister, nein, so schlimm auch wieder nicht, aber sein Lehrmeister Uta Lightbringer, der dann natürlich mit den Paladinen der silbernen Hand als Verstärkung ihm zur Seite steht, mit ihm die Untoten zurückschlägt und Jaina und ihn und seinen kleinen Stoßtrupp auf ihrem weiteren Weg begleiten.
Und der weitere Weg führt sie nach Stratholm, wie wir alle aus der Kampagne in den Höhen der Zeit wissen, oder aus der Instanz ist es ja mittlerweile. Und zwar gehen sie dort nicht zu einem kleinen Besuch hin, sondern Stratholm war damals eine der größten Handelsstädte überhaupt und war wohl für den allgemeinen Handel mit Weizen, Korn, was auch immer zuständig. Nun hatte Arthas die Befürchtung, dass sich von dort aus die Seuche überall ausbreiten könnte. Das heißt, er wollte, wie ist jetzt die Stadt?
Stratholm,
danke, Entschuldigung. Ja, gut, da war es gerade weg. Er wollte Stratholm erreichen, bevor das Korn ausgeliefert wird. Es war ein Wettlauf mit der Zeit, den er leider verloren hat. Ziemlich viel von dem Korn war schon draußen, war schon unterwegs. Aber nicht nur das musste er feststellen, als er dort ankam, sondern auch, dass vieles von dem Korn, was dorthin gelangt war, auch schon verbacken war zu Brot und schon bei den Leuten zu Hause lag und zum Teil gegessen wurde. Da er selbst allerdings nicht wusste, wie lang es dauert, bis sich diese Seuche ausbreitet, bis man sich in einen Untoten verwandelt und wie er denn alle Leute erreichen sollte, dass er denen das sagen kann, dass er das Brot von ihnen wegkriegt. Damals gab es halt noch nicht sowas wie Internet und Lautsprecher und alles. Ja, da fasst er dann einen schaurigen Entschluss.
Ja, entgegen der Meinung von Jaina und von Uta, die eine Quarantäne der Stadt bevorzugen, die Menschen eindämmen wollen, die quasi alles versuchen wollen, um eine Heilung zu finden, entschließt er sich dann schweren Herzens, diese wenigen Bürger seines eigenen Königreiches zu opfern, nur damit das restliche Königreich verschont bleibt. Er beschließt also, jeden einzelnen Bürger der Stadt zu opfern zum Wohle des Königreichs.
Also eigentlich war es Arthas, der meinte, ja, wir stellen das unter Quarantäne und jeder, der irgendwie verseucht ist, zack, wird getötet und verbrannt. Und Uta und Jaina waren halt schockiert, das zu hören und meinten, da würde es einen anderen Weg geben. Aber Arthas, der, wenn ihr euch erinnert, aus einem der früheren Casts, da hatte ich ja die Geschichte mit den Wölfen erzählt, dass Arthas eben schnell zu extremen Maßnahmen auch greift. Und hier, das hat ihn halt so schockiert, weil das Ziel der Geister der Untoten war es halt nicht irgendwie, das Land zu erobern. Es war, die Menschen Nordorons einen nach dem anderen umzuwandeln in, ja, etwas, was mal irgendwann, ja, ein geliebter Mensch war. Und das konnte er nicht hingeben. In seinen Augen war es halt besser tot zu sein, als einer von diesen Untoten zu sein. Und da hat er sich halt entschlossen, das lieber unter ja, Quarantäne zu stellen und persönlich die Säuberungstruppen anzuführen. Ja, man sollte noch dazu sagen, dass zuvor ja, er eben Mal'Ganis getroffen hat, einen Schreckenslord. Und der hat ihn natürlich so ein klein wenig provoziert auch. Ne? Ah, halt mich doch auf! Und dann kommt es eben zu dieser Szene, die Numi schon ausgeführt hat.
Ja, es kommt nämlich dann zu dem beinahe schon legendären Gespräch vor Stratholme, vor der Brücke, wo Uta und Jaina noch auf Arthas einreden und ja, ihn versuchen davon zu überzeugen und Arthas in seiner blanken Wut mit seinem Tunnelblick dann Uta des Hochverrats bezichtigt und Uta dann eben diese Worte zu ihm spricht, Hochverrat, seid ihr noch ganz bei Sinnen, Arthas? Und Arthas ihn in seiner Wut mit seinen ganzen Legitimationen, die er als Prinz und zukünftiger König hat, entbindet er die Paladine und Uta von ihrem Dienst und verbannt sie und lässt sie ihm aus den Augen gehen. Uta verschwindet dann natürlich, weil er so an seinen Eid gebunden ist, dass er niemals etwas gegen den Königssohn oder den zukünftigen König sagen würde. Und lässt Jaina dann mit Arthas zurück. Arthas versucht sie dann natürlich auch zu beeinflussen. Sie habe doch irgendwann mal geschworen, ihm niemals von der Seite zu weichen. Aber auch Jaina wendet sich von ihm ab und begibt sich auf die Rückreise nach Dalaran, sodass Arthas Herz vollkommen erkaltet und er nach Stratholme zurückkehrt oder nach Stratholme einmarschiert.
Ja, also die wollen, also beide können sich das eben nicht ansehen, weil sie wissen, wenn sie da mitmachen, da geht halt die Menschlichkeit mit verloren. Aber Arthas glaubt halt nicht, dass das böse ist, was er macht, sondern eben zur Rettung beiträgt. Ja, und so beginnt halt eben seine Säuberung durch Stratholme, während eben Mal'Ganis, wir erinnern uns an diese eben Mission, Siege 100 Untote, während Mal'Ganis 100 Untote sammelt und so weiter. Ja, am Ende haben wir Erfolg, wenn man das so bezeichnen will. Wir haben einen Großteil von den Einwohnern Stratholms befreit, möchte man fast euphemistisch, weißt du so, sagen. Ja, und dann kommt es eben zum Showdown zwischen Mal'Ganis und Arthas. Doch weit gefehlt.
Was man allerdings noch sagen muss, ich glaube, das hatte er jetzt nicht erwähnt, genauso wie es jetzt in der Instanz ist, dass, ja, ich weiß, dass Arthas ja nicht allein durchrennt, ist er ja früher auch nicht allein da durchgerannt. Er hatte ja früher auch trotzdem ein paar Paladine, ein paar Mitstreiter, die ihm da geholfen haben. Also er war nicht der Einzige, der diese irre Auffassung vertreten hat. Vielleicht wären die anderen nicht auf die Idee gekommen, aber sie sind treu, blind, wie auch immer, gefolgt.
Sie waren halt davon überzeugt, dass sie das Richtige tun. Das war meistens
dass
der Grund
ihr Prinz das Richtige tut.
Genau, sie waren von ihrem Prinzen überzeugt. Von dem, was er tut, vielleicht weniger, aber es hat der Prinz gesagt, das ist wie die Leute, die sagen, spring vom Dach und du springst vom Dach.
Monarchie. Gut.
Das kann man auch so sagen.
Da geht's, ja. Es kommt eben zum Showdown zwischen Mal'Ganis und Arthas. Dachte Arthas zumindest, aber Schreckenslord, haben noch nie was von Fairness gehalten. Und Mal'Ganis meinte dann nur, ja, wenn du irgendwie deine Rache willst für alles, was ich getan habe, komm nach Northrend, ich warte da. Und ja, dann sagt natürlich Arthas einen weiteren legendären Satz schon.
Bis ans Ende der Welt jage ich dich, Mal'Ganis. Hörst du mich? Bis ans Ende der Welt. Ja, und genau das wird Arthas im weiteren Verlauf dann auch nämlich tun. Seine verbliebenen Truppen, die ihm noch geblieben sind, schifft er dann auch sofort ein, wie wir ja alle natürlich wissen. Stratholme liegt am Meer, hat dementsprechend als große Handelsstadt auch immer einen der größten Häfen gehabt, wo natürlich auch immer ein Teil der königlichen Flotte abrufbereit lagerte. Also er nahm dann diese Flotte in Beschlag als Königssohn natürlich in der Sache von Minuten und schiffte seine gesamten Truppen, die ihm noch zur Verfügung standen, unverzüglich ein gegen Northrend. Ja, in der Zeit blieben aber Jaina und Uther beide nicht ganz untätig. Jaina, wie gesagt, kehrte kurzzeitig zu den Kirin-Tor zurück und beriet sich mit Antonidas, bevor sie dann selbst wieder nach Stratholme zurückkehrte. Während Uther in der Zwischenzeit zum König zurückreitete, ritt, wie auch immer, und ja, weil er ja ein alter Weggefährte, Kampfgefährte und Freund von Terenas war, unterrichtete er ihn darüber, was sein Sohn alles getrieben hatte, worauf Terenas Uther natürlich sofort wutentbrannt mit einer Botschaft zurückschickte, dass Arthas diesen Unsinn doch, diesen Wahnsinn doch unterlassen sollte. Aber ja, sowohl Jaina als auch Uther fanden nur noch die brennenden Ruinen von Stratholme vor.
Genau, es war dann so... Wir sollten sagen, bevor er überhaupt nach Stratholme kommt, hat er noch ein kleines Treffen mit Eve. Und der meint dann nur, lass das. Lordaeron ist eine verlorene Schlacht. Komm lieber nach Kalimdor. Aber Arthas, er war halt so besessen davon, dass sein Land zu beschützen und zu retten, dass er das eben nicht hinnehmen würde, das einfach so seine eigenen Bürger im Stich zu lassen. Daher hat sich mit Eve jemand anderen gesucht.
Aber dazu kommen wir, glaube ich, später erst, oder?
Nee, es war noch Sorge.
Das ist jetzt schon wichtig. Ach so, stimmt, der ging ja auch noch zu Jaina und zu Terenas, wenn ich nicht irre.
Ja, ganz am Anfang.
War, genau, da war er schon, bevor Arthas überhaupt anfing, oder bevor die Seuche überhaupt ausbrach, hatten wir ja schon erwähnt, dass Terenas Besuch von einem etwas verrückten älteren Herrn bekommen hatte, den er auch abgewiesen hat. Und ja, besagter Mensch traf jetzt auch wieder auf Jaina.
Aber Jaina hatte dafür, glaube ich, auch noch kein Ohr. Die
Doch.
Musste jetzt Doch. Schon? Nein, die musste doch erstmal Arthas hinterher.
Nee. Es war so. Also Medivh war eben zuerst bei Terenas, dann war er bei Antonidas auch und der meinte auch, ha, brabbelndes Gebrabbel einfach nur. Da hat Jaina ihn schon irgendwie gesehen, den Medivh, und meinte, boah, der ist richtig mächtig, aber Antonidas, ja, kümmere dich nicht drum. Ja, dann hat eben Medivh Arthas aufgesucht, weil. Arthas war eben eine Führungspersönlichkeit, wie wir eben schon gesagt hatten. Arthas hatte dafür überhaupt keine Ohren, einfach so in der Schlacht den Rücken zu kehren. Ja, und dann hat er eben Jaina gefunden und ja, die war eben die erste, die ihm zugehört hat. Und ja, wie wir dann später eben sehen werden, die hat das auch getan. Also sie hat dann Truppen gesammelt. Und ist nach Kalimdor gesegelt. Also mit Lordaeron und, weiß ich, hat sie auch Kul'Tiras Truppen mitgenommen?
Ich meine auch, und sogar einige von den Gil'neas Truppen, die außerhalb des Walds gefangen waren. Weil das waren ja die drei Lager, die Crom und Thrall nachher, aber da kommen wir später zu.
Genau. Ja. Uther auf dem Weg eben zum König, um zu berichten, was da passiert war in Stratholme. Jaina auf dem Weg nach Kalimdor, beziehungsweise ein Pläne schmieden dafür. Und Arthas eben in Northrend. Und dort, ja, trifft er erstmal einen alten Freund.
Der ihn fast über den Haufen schießt. Da können wir doch schon fast vermuten, um was es sich handelt für einen alten Freund. Wer schießt so gerne? Das sind die Zwerge.
Ah.
Und wer könnte es sein? Wer, wenn nicht sein alter Lehrmeister Muradin Bronzebart?
Genau, der Bruder des des damaligen Königs der Zwerge. Auch Bronze Beard hieß der. ja, die haben sich da eben getroffen, weil nun ja, die
Zufällig.
Zwerge, ja, weil die Zwerge, die hatten eigentlich einen ganz anderen Grund da zu sein. Als Adler.
Zwerge waren noch mit der Expedition dort, haben geforscht, denn Muradin hat schon in Azeroth, in den östlichen Königreichen, was gespürt, dass sich oben im Norden was Dunkles, Böses regt. Und er ging auch mit diesem Verdacht zu Tyrenas, doch Tyrenas hat gemeint, hey, guck mal, das ist da ganz oben im Norden, das interessiert uns gar nicht. Doch Muradin war halt vorsichtig, die Zwerge sind misstrauisch, hat sich gedacht, nee, wenn das da oben schon Unheil stiftet, dann kommt das bestimmt auch zu uns. Und dachte sich, dann geht er lieber mal der Sache auf den Grund, bevor das alles noch schlimmer wird.
Ja, da eben die Expedition mit der Forscherliga, die natürlich immer dabei sind, wenn es darum geht, Mysterien zu erkunden. Und ja, zusammen haben die eben eine Expedition nach Northrend geschickt. Ja, halt so war, Northrend war halt von Untoten nur so verseucht. Und ja, wie es dann so war, dass Muradin ja schon so fast am Ende war mit den Kräften, da kam eben sein alter Freund und Schüler, der Arthas, vorbei, mit dessen Truppen, und zusammen haben sie den erstmal den Untoten Saurus gegeben.
Ja, und Moradin hatte natürlich nicht nur das Bestreben, dieses Dunkle im Norden zu erforschen, sondern auch durch diverse Schriften hatte die Forscherliga auch Kenntnis von Artefakten erhalten, die im Norden lagerten, mit denen man besagtes Dunkel eben bekämpfen konnte. Unter anderem wurde dabei ein mächtiges und sagenhaftes Runenschwert namens Frostmourne erwähnt. Dieses Runenschwert sollte so mächtig sein, dass kein Feind lange dagegen bestehen könnte, und genau nach diesem Schwert suchten die Zwerge.
Ja, und als Arthas eben davon gehört hat, dachte er sich, es könnte genau die Waffe sein, die ich brauche. Aber zuvor, also während ja, Muradin und Arthas eben nach Hinweisen gesucht haben, wo das eben sein könnte, ja, hatten die Truppen von Arthas, also die wollten da nicht unbedingt bleiben. Die wussten zwar, es geht gegen den Feind alles Lebendigen, aber naja, die haben irgendwie langsam nicht mehr den Sinn gesehen. Da kam eben ein Diplomat aus der Heimat. Stellt sich nämlich heraus, dass Uther Erfolg hatte. Und der König hatte eben befohlen, dass alle menschlichen Truppen sich wieder zurückziehen sollten und zur Hauptstadt zurückzukehren. Ja, das fand Arthas nicht toll.
Richtig. Er zog dann oder beruht, da berät, wie ist das? Beriet sich mit Muradin darüber und fasste den Entschluss, dass er mit ihm und zwei Mercer-Trupps zusammen eben den längeren Weg, also der Weg der Truppen hätte durch einen dichten Wald geführt, und er beschloss, den längeren Weg außenrum zu nehmen und die Schiffe zu zerstören. Und auf dem Weg dort, also auf diesem längeren Weg, sammelte er widerwillig und mit größter Abscheu Söldner ein, die ihm auf dem Weg eben halfen. Ich sage es oft auf dem Weg. Und ja, auf dem ja, gab es unter anderem
Unterwegs.
natürlich, ja, unterwegs gab es auch diverse Geißellager, die sie zerstören mussten, oder verschiedene Truppen. Und da waren die Söldner eben ganz hilfreich. Allerdings, als sie dann die ganze Küste abgeklappert hatten und alle Schiffe der Menschen zerstört waren, und die Menschen auch endlich den Wald durchdrungen hatten und sahen, dass ihre Schiffe alle zerstört waren, geschah etwas doch wieder Ungewöhnliches.
Und zwar konnte sich Arthas als Prinz und zukünftiger König von Lordaeron nicht hinstellen und sagen, haha, guck mal, ich habe jetzt eure Schiffchen kaputt gemacht, wir kommen so schnell nicht mehr nach Hause, wir bleiben jetzt hier, weil ich das so sage. Weil sein Vati hat ja den Befehl gegeben, dass er abgeholt wird. Und ja, sollte man nicht in Frage stellen. Deshalb braucht er ja irgendwo einen Sündenbock. Und wer eignet sich dafür besser als irgendwelche Typen, die du auf dem Wegesrand aufgelesen hast? Die haben dir zwar gut gedient und geholfen, aber wenn du einen Sündenbock brauchst, sind die doch immer noch am besten. Oder, Vermina?
Ja, und kommt es halt, dass Arthas, statt zu sagen, ja, ich habe das gemacht, weil hier die Bedrohung, die hier ist, die müssen wir bekämpfen. Ja, er hat nicht die Verantwortung dafür übernommen. Er hat einfach nur gesagt, oh, diese Söldner, die haben unsere Schiffe in Brand gesetzt, darum können wir jetzt nicht nach Hause. Tötet die. Ja, die Truppen waren natürlich ja, sehr, sehr zornig und haben dann die Söldner getötet. Muradin ja, hat halt auch nichts gesagt, sondern hat dann irgendwie erst danach Arthas zur Seite genommen und hat gesagt, du hast irgendwie die Söldner verraten, die für dich gekämpft haben. Was ist mit dir los, Junge? So kenne ich dich gar nicht. Und da meinte Arthas eben nur, ja, für das, was Morgannis getan hat, das ist halt nur ein geringer Preis. Also für das, was eben in Nordhorn passiert ist, bin ich bereit, alles zu tun, um Morgannis zu töten. Das war schon ein weiterer Schritt, den Arthas da gegangen ist, weit weg von dem, was er eigentlich mal sein wollte, nämlich ein Paladin. Ja.
Und ja, dann hatten die Menschen sich natürlich, weil ihre Schiffe vernichtet waren, eine behelfsmäßige Basis aufgebaut. Und diese Basis wurde plötzlich aber von Mal'Ganis Truppen heftig unter Beschuss genommen. Also sie wurden von allen Seiten angegriffen und es gab eigentlich nur einige wenige kleinere Pfade, wo sie entkommen konnten. Unter anderem einen Pfad, den sie dann eingeschlagen haben, um eben ihre Nachforschung nach Frostmourne wieder aufzunehmen, weil Arthas genau erkannt hat, dass sie die Belagerung nicht lange standhalten würden. Und nur mit diesem Schwert könnten sie die Untoten schlussendlich vollständig zurückschlagen. Deshalb sind Muradin und er dann losgezogen, haben sich auf die Suche nach Frostmourne begeben und haben sich ihren Weg durch die Wildnis von Northrend geschlagen, bis sie schließlich vor einer riesigen Höhle standen und ja, dort die Wachen bekämpften, die die Höhle bewachten. Diese Wachen, also aus Arthas Sicht, standen die nur da, um sie vor ihrem Ziel zu bewahren, um sie davor abzuhalten, Frostmourne in die Finger zu bekommen. Doch als der letzte der Wachen endlich fiel, offenbarte sich der wahre Grund für deren Positionierung.
Das Schwert ist gefährlich, würde ich jetzt mal tippen.
Richtig.
Und sie wollten die Außenwelt eigentlich vor dem Schwert schützen und nicht das Schwert vor der Außenwelt.
Genau. Das war nämlich der Grund, warum diese Geister dort standen. Das machte Muradin auch schon so langsam ein wenig stutzig, dass solch mächtige Geister dort positioniert wurden, um eben ein einfaches Schwert zu schützen. Arthas hörte aber da gar nicht drauf. Er war so in seinem Wahn verfallen, dass er einfach in die Höhle ging mit Muradin zusammen. Und sie das Schwert bestaunen, denn Arthas konnte gar nicht mehr, er kam nicht mehr aus dem Staunen raus, er sah nur noch dieses Schwert vor sich und ja, Muradin hat dann aber doch mal, weil er ja ein bisschen misstrauisch geworden ist, hat sich dann mal überlegt, ich könnte doch mal die Inschrift lesen, die auf diesem Sockel draufsteht. Das hat er dann auch getan und die Inschrift klang jetzt nicht ganz so freundlich. Also da war dann die Rede davon, so wie das Schwert das Fleisch des Feindes versenkt, versenkt es auch die eigene Seele. Also es klang alles sehr düster und sehr negativ, also nicht wie die Erlösung, die sie eigentlich erhofft hatten. Und deshalb beschloss dann Muradin, dass das Ganze eigentlich gar nicht so eine gute Idee war, dass sie besser wieder gehen sollten, ihre Truppen nach Hause führen sollten. Das Problem mit der Geißel würde sich irgendwann schon regeln und das wäre doch alles gar nicht den Preis wert, den man zahlen müsste.
Ja, aber Arthas hat halt gesagt, der Preis, meine eigene Seele zu verlieren und dafür aber den Sieg davon zu tragen, um mein Volk zu retten, kann ich mit umgehen. Ja, hat er sich Frostmourne hat quasi nur auf diese Worte gewartet. Der Schutz-Eiskristall, nenne ich ihn mal, ist halt explodiert. Und sein erstes Opfer war Muradin. Zumindest wollte uns das Spiel das erstmal so weiß machen. Zwinker, zwinker. Ja, Muradin fällt halt zu Boden. Arthas lässt, ich glaube, das war so, dass er seinen Hammer fallen
Sein
lässt.
Hammer, genau.
Ja, seinen Paladin-Hammer. Und dafür eben das Schwert nimmt. Damit ist er dann zurückgekehrt, alleine. Alle Truppen, also die ihn begleitet haben, Muradin weg. Ja, und dann hat er eben die Menschen um sich geschart, die er noch hatte, und ist damit gegen die Geißel gezogen.
Jetzt
Und
noch mal
ab.
ganz kurz, Hermina. War es nicht sogar schon so, dass das Schwert ihm sogar schon in der Höhle, bevor es berührt hat, Einflüsterungen geschickt hat? So
Nö,
Gedanken?
nö, noch nicht.
Da noch nicht?
Noch nicht. Es war dann erst, als ja, er gewonnen hatte. Und er dann endlich mal Morgannis gegenüberstand. Und Morgannis hat sich schon die Hände gerieben, hat gesagt, ja, du hast genauso gehandelt, wie der Lichtkönig es gesagt hat. Weil es stellt sich dann heraus, dass der Lichtkönig der eigentliche Anführer der Geißel ist. Morganis, ja, also er weiß noch nicht, dass Morganis eben so eine Art Wärter des Lichtkönigs ist. Morganis meint eben nur, ja, alles so geklappt, wie der Lichtkönig es geplant hat. Du hast quasi deine Seele an Frostmourne verloren. Ja, und was? Es das heißt auch, dass man irgendwie die Stimme des Lichtkönigs durch das Schwert hören kann. Was sagt der? Was flüstert der Lichtkönig dir? Ja, und dann, was sagt er dann wohl?
Ja, der Lichtkönig flüsterte ihm dann ein, das, was er denn tun sollte, nämlich er flüsterte ihm ein, töte den Schreckenslord, töte ihn, befreie dich von ihm und bekomme deine Rache. Und genau das tat Arthas in dem Moment, was Mal'Ganis natürlich aufs Tiefste schockierte, weil der offensichtliche, der offizielle Plan, sag ich mal, sah natürlich vor, dass Arthas sich vor ihm niederkniete, mit ihm zusammen zum Lichtkönig zurückkehrte und der Champion des Lichtkönigs wurde, aber das war nicht so ganz der Plan, den der Lichtkönig im Kopf hatte. Also Mal'Ganis wurde dann getötet, wurde von Frostmourne aufgeschlitzt und sein ganzer Körper verschwand einfach, wie das für Schreckenslords so üblich ist. Die verschwinden ja dauernd gerne mal. Und ja, Arthas, dadurch, dass er seine Rache bekommen hatte, war eigentlich seine ganze Reise erfüllt. Es war eigentlich alles getan, was er tun wollte. Und plötzlich hörte er diese Stimme, sie wurde immer lauter. Und er lief einfach in den Schneesturm hinaus, in die offene, weite Northrends und war für Tage oder Wochen sogar nicht mehr gesehen.
Ja,
Wollen wir vielleicht noch mal ganz kurz
ja.
erwähnen, warum der Lichtkönig so einen Hass auf Mal'Ganis oder die Schreckenslords an sich
Dazu
hat?
kommen wir noch.
Hatten wir
Das
das nicht so
offenbart ja
beschrieben?
jemand anderes in dem Verlauf der Geschichte.
Genau.
Echt? Okay.
Ja,
Ich dachte, wir hatten das
einmal.
schon mal besprochen. Gut.
Okay. Ja, die Stimme des Lichtkönigs, beziehungsweise Frostmourne, war eben, hat als erste Seele, das ist ja eben die Eigenschaft Frostmournes, dass es eben Seelen verschlingt. Und die erste Seele, die es verschlingt, es war eben Arthas. Ja, und die Stimme des Lichtkönigs hat halt Arthas immer weiter in den Wahnsinn getrieben, bis er irgendwann eben die Person wurde, man möchte fast sagen, es fehlt ja nicht mehr viel, die sich der Lichtkönig gewünscht hatte, eben ein Champion des Todes zu werden. Der Champion des Lichtkönigs. Ja, und dann, als das quasi abgeschlossen war, kam halt Arthas zu seinen Truppen zurück und hat die versammelt. Um.
Ja, er hatte sie versammelt und alle dachten natürlich, ihr Prinz würde nun eine flammende Rede für sie halten, würde sie wieder zurück in die Heimat führen und würde siegreich und ruhmreich wieder nach Lordaeron zurückkehren. Und ja, Arthas hatte da leicht andere Pläne. Er hatte seine Truppen dann alle vor sich versammelt und nutzte die Macht des Schwertes und die Macht, mit der ihm der Lichtkönig in der Zwischenzeit ausgestattet hatte, und erschlug alle seine Truppen vor ihm, tötete jeden einzelnen von ihnen und erweckte sie in seinem Dienste wieder. Und einer der ersten, oder ein, nee, oder zwei der ersten, die das befallen haben sollen, waren Falric und Marvin, seine beiden späteren treuesten Gefolgsleute, die ihm auch schon zu Lebzeiten bei allem und jedem zur Seite gestanden haben. Die sollen als erstes gefallen sein und die soll er auch als erstes wieder erweckt haben und die sollen auch am Gemetzel dann schließlich beteiligt gewesen sein.
Für alle, die nicht mehr wissen, wer das ist, die zwei, denn ich wüsste jetzt die Namen auch nicht mehr. Das sind die zwei komischen Heinis, die ersten Bosse, den Hallen der Reflexion, die so ziemlich nervig waren, wo man immer die Ads töten musste, was wahrscheinlich dann die anderen Gefallenen waren und die dann abwechselnd aktiv wurden.
Genau.
Böse für Heiler.
Nachdem er das
Ja.
eben beendet hatte, dieses Gemetzel, ist er dann zurückgekehrt zu seinem Vater nach Lordaeron. Der hat ihn natürlich empfangen wie ja, ein
Ein
Held.
Glocken
König.
läuteten, wurde beschrieben.
Ja, die
Er
Glocken
hatte ewig von diesem Tag
läuteten.
geträumt, so die Richtung, der Prinz kehrt nach Hause, alles ganz toll, alles vergeben und vergessen. Sein Vater war ja so glücklich, dass er ihn wieder sieht, hat es den Anschein gehabt.
Ja, nur dann,
Ist
nachdem
er
er.
sehr entsetzt über diese Erscheinung, die da vor ihm steht.
Ja, es war ja auch so, im Endvideo, möchte man fast sagen, sehen wir ja zum ersten Mal quasi den neuen Arthas, wie er da irgendwie mit Schädeln in seiner Rüstung. Das Ganze sieht sehr, sehr merkwürdig aus. Und er ist halt blass, sein Haar ist weiß, er sieht halt aus wie Butter. Und sein Vater stellt halt das auch fest, aber es ist halt schon längst zu spät.
Ja, Arthas hat bereits in einem Brief vorher geschrieben, dass er sich privat mit seinem Vater unterhalten wollte. Und ja, er hat sich dann in die Kammer bringen lassen von ihm mit eben Falric und Marvin, seinen beiden Treuen, zusammen, alles in zeremoniellen Gewändern und verbeugte sich vor seinem Vater. Und Terenas hielt eine Rede, so das übliche Blabla, ja. Ich freue dich, dich zu sehen, mein Sohn, und deine Reise war erfolgreich, du bist endlich wieder zu Hause. Und während dieser ganzen Rede hörte Arthas nur in seinem Kopf die Stimme des Lichtkönigs, und irgendwann erhob er sich, schlug die Kapuze zurück, während Falric und Marvin umhergingen, die Wachen beseitigten, und ja, Arthas stürzte auf seinen Vater zu, und ja, was geschah dann?
Du hast mir gerade den Cliffhanger versaut, Nomi.
Ernsthaft?
Ja, ernsthaft. Ich habe mir gerade die Stelle aus dem Buch rausgesucht. Ich wollte gerade diesen wunderschönen Satz zitieren, dass wir da danach gleich einsetzen können mit dem nächsten Teil.
Dann zitiere doch einfach
Wow.
mal.
Weil sein Vater fragt ihn ganz entsetzt, als er die Kapuze zurückschlägt und in seine kalten, toten Augen blickt: Was ist los? Was tust du, mein Sohn? Genau an dieser
Dieser Stelle
Stelle geht es beim
werden
nächsten
wir.
Mal weiter.
Genau. Bis zum nächsten Mal, und
Bis
diesmal wird
dann.
es keinen Monat dauern. Tschüss.
Meinst du? Tschüss.
Ciao. Bis zum nächsten Mal.